Alright, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Become Stronger Podcast. Mein Name ist Manuel Kisilak und heute geht es um das Thema, wie wirkt sich Wettkampfvorbereitung oder wie wirken sich Wettkämpfe auf dich und dein Training aus? Bei mir habe ich heute den Jörg Herold. Servus Jörg.
Grüß dich, hallo.
Und ja, ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ja, Jörg, stell dich am besten mal kurz vor, für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
Ja, mein Name ist Jörg Herold. Ich komme aus Ilmenau, das ist in Thüringen. Und ich bin ein Kraftsporttraining-Spätzünder sozusagen. Interessiert euch wahrscheinlich gar nicht. Ich bin Baujahr 71 und habe vor vielleicht 4, 5 Jahren angefangen, mich regelmäßig sportlich zu betätigen und bin jetzt seit, ja, etwa 1,5 Jahren bei Manuel im Coaching. Und jetzt, seitdem ich im Coaching bin, geht es eigentlich steil bergauf hinsichtlich der Powerlifting-Skills. Ich habe eigentlich bislang vorher mir irgendwann mal eine Langhantel hingestellt und versucht, die zu bewegen. Und damit dachte ich, das ist schon recht abgefahren, als ich bis 100, 110 Kilogramm im Kreuzheben gekommen bin. Aber fragt mich nicht nach der Form. Irgendwann habe ich den Manuel halt kennengelernt und ja, er hat sich das mal angeschaut und wie gesagt, jetzt geht es mir besser, seitdem ich im Coaching bin und ich habe da auch einen aus meiner Sicht schon abgefahrenen Fortschritt machen können. Beim Kreuzheben habe ich die Tage jetzt das erste Mal 180 Kilogramm gehoben. Also hat mich schon beeindruckt, was ich alles noch rausholen kann, auch im fortgeschrittenen Alter.
Ja, sehr, sehr geil. Gut, ich weiß noch, als wir angefangen hatten, da haben wir auch uns über Ziele unterhalten. Ja, also weil bevor ich mit jemandem anfange zusammenzuarbeiten, es ist für mich immer sehr, sehr wichtig, dass ich weiß, wo steht die Person genau und wo will sie auch hin. Ja, weil das ist einfach die Voraussetzung, um wirklich auch langfristig gute Ergebnisse einfahren zu können. Wenn du dich mehr über Zielsetzung interessierst und wie man das am besten macht, Folge 2 vom Podcast rede ich sehr, sehr ausführlich darüber. Und ja, da kann ich mich noch so ein bisschen erinnern. Eins von den Zielen war Double Bodyweight heben. Ich glaube, das waren damals, wir haben mit 65 Kilo Bodyweight oder sowas gestartet. Ja, also das wären 130 Kilo aus der damaligen Sicht. Und ja, das stehen wir heute schon ein bisschen woanders, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel passiert. Ja. Ja, was würdest du sagen? Wie hat sich dieser Prozess für dich so angefühlt? Oder was haben wir denn, oder was glaubst du, war ausschlaggebend, was wir verändert haben, um ja, da jetzt hinzukommen?
Ja, ich denke, das Wesentliche war die Technik. Ich habe ja, eigentlich habe ich mich geniert, in irgendeinen Gym zu gehen und deswegen habe ich überhaupt keine Erfahrung hinsichtlich Technik gehabt, sondern nur das, was man vielleicht irgendwo sich anschauen kann auf YouTube oder was man sich durchlesen kann. Also ich habe natürlich Starting Strengths durchgestöbert und seitdem weiß ich genau, wie alle Übungen auszusehen haben. Aber ob das was mit dem zu tun hatte, was ich dann gemacht habe, weiß ich nicht. Also das Wesentliche war also Technik, erster Punkt. Und der zweite Punkt war die Häufigkeit. Ich habe mich am Anfang ein bisschen erschrocken mit viermal Training in der Woche, aber das ließ sich machen. Also wenn dann die Prioritäten, als dann die Prioritäten gestimmt haben, war die Häufigkeit des Trainings eigentlich der zweitwichtigste Punkt nach der Technik.
Ja, da ist schon sehr, sehr viel drin. Also Technik ist absolut entscheidend. Ja, also wenn du langfristig weiterkommen willst und nicht stagnieren willst, dann ist Technik auf jeden Fall ein absoluter Keypoint. Und es ist auch eine Arbeit, die hört nicht auf. Ja, ich war früher so, ich kenne das eins, was du ja auch beschrieben hast. Ja, bei mir ging es halt ein bisschen früher los mit 16. ich habe halt auch die Hantel hingelegt und irgendwie gehoben und irgendwann waren halt 100 Kilo drauf. Dann hat irgendwann der Rücken mal gesagt, okay, nee, machen wir nicht mehr. Das sind alles so Sachen und man fängt dann damit an und das ist so der Klassiker, ja, also YouTube, Starting Strength. Und das Problem hierbei, was ich sehe, ist nicht unbedingt, dass die Information das schlecht ist. Ja, also ich finde, Starting Strength ist, was die Information angeht, was die Biomechanik angeht, es bewirkt genau das, was es bewirken will, und zwar Anfänger an dieses Training ranführen. Ja. Wie gut jetzt die Trainingsplanung ist, sei mal dahingestellt, aber für einen Anfänger finde ich, was, oder für jemanden, der von null ins Krafttraining einsteigt, finde ich, ist das schon sehr, sehr sinnvolle Information. Ja. Das viel größere Problem dabei ist, diese Information dann auch umzusetzen. Und das ist der wesentliche Punkt. Und das ist auch aus meiner Sicht der Riesenvorteil von einem Coaching auch, dass man hier einfach auch konkrete Steps bekommt. Ja? Weil wenn du selber jetzt die Information hast und weißt, okay, bei der Kniebeuge, die Knie sollen überhalb von den Zehenspitzen sein, ich sollte in der unteren Position nicht in eine Rundung in der Lendenwirbelsäule reinkommen, ich sollte mit dem Schwerpunkt über der Fußmitte sein und so weiter und so fort. Das ist alles schön und gut. Ja? Was ich halt sehr, sehr oft beobachte, ist dann auch, dass Leute, die wissen, was sie zu tun haben, ja, und die analysieren sich dann bei sich selber, aber die wissen halt nicht, wie sie jetzt die Fehler rausbringen. Und das ist nicht so einfach bei sich selber. Ja? Gut. Und auch die Häufigkeit, also von der Umstellung her, war das für dich schwierig?
Ja, nicht wirklich, weil ich habe ja jetzt nicht aus der Kalten bei dir angefangen, sondern ich habe mit Kampfsport begonnen und da gab es ein regelmäßiges Training. Danach bin ich zum Kettlebell-Training in die Graber gegangen. Mit einmal hatte ich noch zwei weitere Trainingstage und so habe ich meine Tagesaufteilung eigentlich auf die Art und Weise ziemlich gut hinbekommen. Und ein wesentlicher Punkt ist, ich mache das zusammen mit meiner Frau. Das heißt, die ganze Familientages- und Wochenplanung ist sehr gut eingetaktet in unser Training.
Ja, es ist natürlich sehr, sehr wichtig zu sehen, wo man auch startet. Ja, und du hast richtig gesagt, du bist auf jeden Fall nicht von null gestartet, weil wenn jemand von null startet, dann würde ich das vielleicht auch ein bisschen anders anlegen, wie wir es gemacht hatten. Ja, aber man sieht, es hat sehr, sehr gut funktioniert und das ist auch einmal das Umfeld. Also Umfeld ist sehr, sehr wichtig. Und das war für mich persönlich auch ein entscheidender Faktor, warum ich zum Beispiel nach Wien gezogen bin. Ja, wenn du das Gym nicht direkt vor der Haustür, aber sehr, sehr in der Nähe hast und da quasi jeden Tag hin kannst, es ist schon etwas, wo dir halt einfach auch zeigt, ja, da geht mehr und das pusht einen natürlich richtig stark. Ja. Hast du was in deinem Umfeld verändert, seit wir mit der Arbeit angefangen hatten?
Im Moment eigentlich wenig. Das heißt, wir haben ja angefangen in dem Herbst vor dem großen Corona. Dann habe ich tatsächlich erstmal ein bisschen Overkill betrieben, indem ich dein Training gemacht habe und zusätzlich noch Kraftsport und Kettlebell-Training. Das heißt, dann war jeder Tag voll und ich war ein bisschen im Sack. Das hat sich durch Corona ein bisschen gelegt, so dass ich in meinem Umfeld eigentlich eher ja viele Aktivitäten gestrichen habe, so dass ich den Fokus mehr auf das eigentliche Powerlifting-Training gemacht habe. Jetzt merke ich aber langsam, ich muss mir hier in der Gegend auch noch ein paar Powerlifter suchen, dass ich auch mal live mit anderen zusammen das eine oder andere Training machen kann, weil ich habe einfach den Vergleich nicht. Das heißt, der Vergleich ist einfach nur das, was ich aus Insta sehe. Und da hast du viele Leute, die eigentlich nur immer PRs machen, so wie ich, beziehungsweise die nur die PRs zeigen. Und ich habe dann eine ganze Weile gesucht, um dann zu sehen, dass manche eben auch ganz realistische Lasten bewegen. Das hat mir erstmal imponiert. Also für mich realistisch, dass man eben nicht unbedingt eine Bench mit 100 Kilogramm machen muss, sondern dass man auch als Mann zeigen kann, ich mache eben 80 Kilogramm, 85 Kilogramm und das ist nicht peinlich. Und genau aus diesem Grund möchte ich auch, ich habe auch schon hier die Fühler ein bisschen in der Gegend ausgestreckt, ich muss dann auch in irgendein Gym nochmal rein, damit ich auch live ein bisschen Feedback kriege oder einfach nur unter anderen Menschen mal sehe, ob ich das überhaupt noch bewegen kann, was ich ansonsten nur allein im Keller bewege.
Ja, das ist das sehr, sehr gut angesprochen, das Thema Instagram und Social Media. Einmal, dass man, ja, jeder postet am liebsten seine PRs, ist natürlich klar, ja. Wenn du dir jetzt zuhörst und dir denkst, verdammt, ich bin seit 3 Monaten im Loch und ich bringe nichts mehr weiter, was ist falsch mit dir? Höchstwahrscheinlich gar nichts, ja, weil es entsteht ja einfach auch diese Illusion, dass es bei manchen Leuten quasi linear permanent durchrennt und es ist halt nicht der Fall, ja. Jeder, der ein paar Jahre lang trainiert, weiß das auch und man muss da schon ein bisschen aufpassen, dass man sich jetzt, wie gesagt, wie du auch gesagt hast, dass man sich jetzt das, was man selber macht, jetzt nicht zu hart nach unten relativiert, weil das sehe ich sehr, sehr häufig, dass Leute dann sagen, ja, okay, ich beuge jetzt vielleicht nur 150 und das kann ich nicht posten, weil Larry Reels beugt irgendwie 400 oder was weiß ich, ja, und die beugen ja wie alle anderen auch mindestens 300. Ist nicht das, was, also ist nicht, entspricht einfach auch nicht der Realität, ja. Umfeld ist immer zweischneidig, finde ich. Einerseits kannst du dich nach vorne bringen, andererseits kann man sich aber auch ein bisschen zu hart drauf versteifen. Also was bei dir auf jeden Fall, also was ich bei dir sehr, sehr geil finde auf jeden Fall, ist auch das Home Gym, was ihr euch reingebaut habt. Ja, jetzt natürlich in den letzten Monaten war das mega wertvoll, weil wir mussten nichts ändern im Training, ja, konnten ganz normal weitermachen. Und ja, ich weiß auch von mir damals, ich habe mir dann auch irgendwann mal ein Home Gym gebaut. Bei mir war es ja der Grund, weil ich musste aus dem Gym, wo ich damals trainiert hatte, raus. Weil ich habe einfach gemerkt, da macht halt niemand vernünftig Powerlifting und es ist irgendwie komisch, wenn dich Leute anstarren, wenn du 140 beugst. Ja. Ist nicht so, dass. Ja, muss man immer ein bisschen aufpassen. Gut. Wie hast denn du diesen ganzen, ja, wie fandest du den Übergang vom Training? Also welche Phasen hatten wir gemacht und wie fandst du denn das?
Oh, schwierige Frage. Ich muss gestehen, manchmal die einzelnen Phasen sind mir gar nicht so sehr bewusst. Wesentlich in Erinnerung habe ich diese Massephase,
Ja.
wo ich von 65 Kilogramm strikt auf, ich glaube, das Maximale war 79,5 Kilogramm mich hochgefuttert und hochgearbeitet habe. Das war schon ziemlich, ich sag mal, auch anstrengend, schon allein das viele Essen. Und das war auch schwer, zum Beispiel die Hypertrophiephase, viele Bewegungen und dabei, also viel Gewicht bewegen und dabei eigentlich ein bisschen auch stagnieren von den, ja, PRs, hat schon ein bisschen am Ego am Anfang gekratzt. Und irgendwann habe ich mich dann halt dran gewöhnt und habe versucht, das Ganze eher als, ja, erforderliche Arbeit zu sehen. Und damit hat das auch funktioniert. Dann hast du halt gesagt, so im Plan steht das und das. Das arbeite ich jetzt durch. Und Coach hat sich einen Plan gemacht und damit funktioniert das auch. Und du siehst ja auch, es geht stückchenweise weiter. Danach hatten wir den Cut. Das war wiederum auch eine Umstellung, weil jetzt mit einmal nicht mehr die viele Fresserei, sondern ganz wenig essen. Und wie soll ich jemals wieder satt werden? Ging aber auch irgendwie. Und dann ging es auch ein bisschen, hast du wieder weniger bewegt, weil hast ja wieder Muskelmasse abgebaut, vor allem aber Fett. Hat mich aber dann auch gefreut. Im Moment bin ich eigentlich ganz glücklich mit den Blocks, die wir jetzt fahren, wo wir eine überschaubare Länge haben und auch nicht mehr so diese Masse an Bewegung. Also Kniebeuge als Cardio war schon ziemlich schwierig. Oder ja, und jetzt bin ich ganz einverstanden mit den Mainlifts, wie sie so da sind, wobei die 6er-Wiederholung der Kniebeuge kosten mich auch schon immer wieder Überwindung. Muss ich mir intern Überzeugungsarbeit leisten. Ansonsten aber, ja, es ist, wenn ich zurückblicke, es ist immer wieder eine Umstellung, wo ich auch eine ganze Weile brauche, um reinzukommen, aber danach läuft das.
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht kurz zur Erklärung, also ich bin ein sehr, sehr großer Freund davon, dass man einfach auch, ja, Grundlagen und aufbaut, allgemein ein bisschen trainiert, auch wenn man langfristig die Ziele im Powerlifting hat. Ja, also dass ich jetzt nicht hergehe und nur noch für den Rest meines Athletendaseins drei Lifts trainiere. Weil früher oder später rennt man da erfahrungsgemäß einfach immer in Probleme. Und immer, wenn ich diese Grundlagen, und damit meine ich zum Beispiel, dass man auch andere Bewegungen trainiert, ja, dass ich zum Beispiel auch Klimmzüge noch drin habe, dass ich noch einbeinige Übungen drin habe, auch wenn man da nicht unbedingt Lust drauf hat. Ja. Split Squats sind jetzt vielleicht nicht die Lieblingsübungen, die man so hat. Oder Lunges oder was weiß ich, ja. Aber es ist halt einfach, oder Single Leg Hip Thrusts,
Ja.
ja. Aber es hat halt alles einen Grund, was man macht. Und ja, das auch richtig gesagt. Aufbau war schon ordentlich gegen Ende hin, vielleicht ein bisschen am Limit auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber wir hatten das ja auch gebraucht. Ja, also das. Du hast selber gesagt, bis auf 79 waren wir oben. Das heißt, knapp 14 Kilo haben wir draufgepackt und das ist eigentlich relativ schnell. Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, ein Jahr knapp, nicht mal hat das gedauert. Und dann wieder runter. Ja, das war halt einfach der Prozess, den man dann halt auch machen muss. Ja, das ist natürlich nicht immer besonders spaßig, aber dafür haben wir jetzt eine sehr, sehr solide Grundlage und wir können jetzt auch ja schon sehr bald ins Peaking übergehen oder noch nicht voll ins Peaking, aber auf jeden Fall schon mal die Spezifität sehr, sehr stark erhöhen, weil geplant ist ja, dass wir im Herbst, Spätsommer, Herbst den ersten Wettkampf ja machen. Wie sich das Ganze entwickelt, ist zurzeit ein bisschen schwierig einzuschätzen. Aber wir werden auf jeden Fall bereit sein. Ja. Gut. Wie hat sich denn, so das schon angesprochen, war es ja vorher schon sehr, sehr sportlich, ja, da sehr, sehr aktiv, das viel Kampfsport betrieben, Kettlebell und auch ja, auf eigene Faust mit Gewichten trainiert. Wie hat sich mental dort dein Zugang zum Training verändert durch dieses langfristige Ziel Wettkampf?
Ja, zu Beginn meiner ganzen, ja, eigenen Aktivitäten war es eher so ein, ich muss anders anfangen. Ich habe eine Weile Kettlebell-Training betrieben, habe ein bisschen mit der Langhantel geliebäugelt und irgendwann mal hat mir ein Ziel gefehlt. Und ich habe viel gelesen, ich habe einen Haufen von den ganzen bekannten Autoren auch durchgearbeitet und bin dann zum Beispiel bei Dan John hängen geblieben, der eine für mich brauchbare Definition von was sollte ein Mann können, um stark zu sein, geliefert hat. Und da war unter anderem eben auch das Double Bodyweight Heben und Beugen mit enthalten. Und das war für mich erstmal ein Ziel, was ich irgendwo in weiter Ferne gesehen habe und was ich so, na, mal sehen, ob es klappt. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es klappt, aber ich werde es mal angehen. Habe ich es halt probiert irgendwie. Und nachdem ich im regelmäßigen Coaching, ins regelmäßige Coaching gekommen bin und dann gesehen habe, dass das eigentlich alles sehr greifbar ist und dass man das alles auch packen kann, da habe ich Blut geleckt. Als wir am Anfang gesprochen haben, hast du über Wettkampf gesprochen, da habe ich gesagt, naja, vielleicht, weiß ich nicht. Und mittlerweile kann ich mich auch sehr gut damit identifizieren. Ich habe dann auch, bin dann auch tiefer in die ganze Powerlifting-Blase eingetaucht und dann befruchtet man sich ja gegenseitig mit diesem Gedanken. Und da ist vom Training als, naja, ich mache so nebenbei, auch so ein gewisser Ehrgeiz entstanden. Ich muss das jetzt, ich will das jetzt machen. Und da habe ich auch von der mentalen Herangehensweise, sage ich mal, verschiedene Phasen durchlaufen. Zu Beginn musste ich mich auch hypen, um so die Leistung zu bringen. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, auf die Art und Weise, werde es wohl nicht lange machen. Und habe das dann eher wirklich als die Arbeit am Abend angesehen, sodass ich auch ein bisschen nüchterner an die Sache rangegangen bin. Aber vor allem regelmäßig, das war so der Gedanke. Ich bleibe dran und es hat sich nie die Frage gestellt, mal irgendeinen Tag zu skippen.
Ja, also ohne Ziel trainieren ist relativ sinnfrei, ja, zumindest aus leistungsspezifischer Sicht. Klar, wenn das Training Spaß macht, es gibt auch Leute, die gehen einfach so hin, machen irgendwas und das macht ihnen Spaß und die sind jetzt nicht unbedingt an Resultaten interessiert. Völlig in Ordnung, nicht mein Ding, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür ist mir das zu wichtig und auch ja zu energieintensiv oder ich muss da zu viel Energie investieren, dass ich das so betrachten würde. Aber das Ding ist halt einfach, es fehlt dann auch die Richtung. Ja, wenn du einfach nicht weißt, okay, was mache ich denn jetzt überhaupt? Man ist da so ein bisschen, ich kenne das auch von früher, ich habe in meinen Anfängen sehr, sehr oft alles über den Haufen geworfen. Ja, ich habe dann gesagt, okay, ich will jetzt Krafttraining machen, ich will im Kreuzheben stärker werden. Dann habe ich Kreuzheben gemacht, dann war der Rücken im Sack. Und dann bin ich auf irgendwas anderes umgesprungen, habe gesagt, okay, ich mache jetzt Bodyweight-Training, gehe jetzt ein bisschen in Calisthenics, habe mir da ein paar Leute angeschaut und mir gedacht, ja, ist ganz geil, was die machen. Und 3 Wochen später war dann, okay, nee, ist doch nichts für mich, ich gehe wieder rüber zu Bodybuilding und so weiter und so fort. Ja. Und das ist halt einfach nichts, wo man langfristig ja auch darauf aufbauen kann. Und das auch schon gesagt, dass du Blut geleckt hast, wo du einfach gemerkt hast, das geht eigentlich relativ schnell. Ja. Wie lange dachtest du, brauchen wir fürs Double Bodyweight Heben und wie lange ging es dann tatsächlich?
Ja, ich war ja verhältnismäßig dicht an, ja, mit 110 Kilogramm zu 130 Kilogramm. Dachte ich, naja, weiß ich nicht, vielleicht schaffen wir es in einem Vierteljahr. Als dann vor allem aber erstmal das Bodyweight hochgegangen ist, dachte ich, das geht ja, das ist ja in unendliche Weiten gerückt, als ich plötzlich 75 Kilogramm gewogen habe. Dann musste ich dann über 150 heben. Und ich glaube, das war dann im März letzten Jahres. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das waren etwa, ja, 5 Monate. 5 Monate habe ich für das Kreuzheben Double Bodyweight gebraucht. Und die Beuge selber, die Double Bodyweight, habe ich, glaube ich, erst nachdem ich wieder mein Gewicht runter auf 74 reduziert habe, war es Ende des Jahres
Ja.
geschafft. Also hat die Double Bodyweight Beuge, die hat tatsächlich verhältnismäßig lange gedauert mit. Wir haben dann umgestellt von High-Bar auf Low-Bar und mit einmal ging es da wieder richtig ab. Und ja, da habe ich über ein Jahr gebraucht für. Das hätte ich dann auch nicht gedacht. Also dachte, Deadlift geht ab, Beuge kommt hinterher, war nicht ganz so. Und Bankdrücken an sich, da hatte ich mir nun nicht ganz so ambitionierte Ziele gesetzt, aber ich dachte, na, Bankdrücken ist ja kein Problem, da die 100 mal hochzubekommen, bin ich noch nicht.
Ja, also es läuft meistens oder sehr, sehr oft nicht ganz so, wie man sich's vorstellt, ja. Wobei man schon sagen muss, also mittlerweile ist ja zumindest Double Bodyweight Beugen ist ja mittlerweile Standard, ja, also normaler Arbeitssatz. Sogar ein bisschen mehr jetzt diese Woche. Heben sowieso schon seit der gefühlten Ewigkeit, ja. Bankdrücken kann einfach ein Hund sein. Das kenne ich aus persönlicher Erfahrung genug. Wir hatten ja auch ein bisschen rausgenommen eine Zeit lang, um einfach da ein bisschen, da einfach gewisse Schwächen auch auszumerzen.
Ja, gerade beim Bankdrücken hat sich das eben gezeigt, dass ich zu viel mit den Armen gemacht habe, gerade auch mit dem Kettlebell-Training, dann vielleicht noch ein Stückchen zu viel mit Muscle-Up experimentiert und das alles nicht so richtig kontrolliert, weil hat keiner so richtig auf die Schultern geguckt, was der Kollege da macht. Und da habe ich mir dann selber die Schulter ein bisschen, ja, lädiert. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich das jetzt wieder bewegen wollte.
Ja, war bei mir auch langes, was ich kann, seit gut 2 Jahren eigentlich ohne Probleme Bankdrücken. Vorher war es immer so ein bisschen, okay, jetzt steigt man wenig das Volumen oder die Intensität, dann gleich wieder, okay, macht die Schulter nicht mit. Und ich habe auch nach meinen Wettkämpfen zu Ende 2019, ich habe mir sehr, sehr viel Zeit rausgenommen, einfach das Ganze auch aufzuarbeiten. Also ich habe jetzt auch durch die letzten Monate bedingt, wo ich einfach nicht immer eine Bank zur Verfügung hatte, ja, einfach auch sehr, sehr viel Grundlagen gemacht, viele Tipps, auch so Sachen in den Ringen, ja, was jetzt auf den ersten Blick mit Powerlifting gar nichts zu tun hat, ja, aber für mich war es einfach sehr, sehr wichtig, um einfach auch wieder Stabilität reinzubringen. Und das ist auch das, was ich am Anfang angesprochen hatte, ja, wenn die Basis nicht da ist, dann wird es schwierig und das vergessen viele. Ja, die rennen dann in ein Picking rein und merken dann einfach, okay, der Körper ist einfach noch nicht bereit. Ja, der ist noch nicht bereit dazu, jetzt über Wochen hinweg oder vielleicht 2, 3 Monate wirklich mit diesen sehr hohen Intensitäten auch klarzukommen. Ja, das ist immer auch, man muss das Ganze immer auch ein bisschen langfristiger sehen und auch, ja, ganzheitlich, also nicht nur dieser Tunnelblick mit ich muss drauf, ich muss mehr drauf, ich muss mehr drauf, sondern klar ist es das Ziel, ja, als Powerlifter, dass du immer stärker wirst, aber es darf halt einfach nie diese Grundlage flöten gehen. Und es ist wie gesagt nicht immer spaßig, geht mir auch nicht anders, aber es ist halt einfach ein Teil von der Arbeit und das hast du auch schon sehr, sehr schön gesagt. Man geht halt ins Gym, macht an dem Tag seinen Job. Und das ist vielleicht auch nicht immer so spaßig in dem Moment, ja. Aber wenn die Ziele eben sehr klar sind, dann, ja, läuft das. Gut, das Gemeine, dass das Körpergewicht hochging, ja, das Double Bodyweight, das rückt quasi in unendliche Ferne, hat ein paar Monate gebraucht. Wie sind denn die Ziele jetzt? Also was hast du jetzt langfristig für Ziele?
Im Moment erscheint für mich die 200 Kilogramm beim Kreuzheben schon so sehr nah. Also
Ja.
ich denke, dass ich die problemarm auch schaffe, sodass ich schon mit Triple Bodyweight dort liebäugle. Was jetzt die Beuge gibt, dann hoffe ich noch mal auf so den Knall, der mich dann wieder die nächsten 10 Kilogramm nach oben katapultiert und dann werde ich sehen, wie es weitergeht. Bei den Deadlifts war es auch so, dass mir ein kleiner Anstupser gefehlt hat, der mich dann aber sozusagen von einer ganzen Weile um die 160, 165 dann mit einmal nach oben geschoben hat. Und ich erwarte eigentlich durch ein bisschen Technikanpassung und einfach Fleiß, dass mir sowas Ähnliches bei der Kniebeuge auch gelingt. Und dann wünsche ich mir bei der Kniebeuge so die 190 vielleicht in diesem Jahr noch zu erreichen.
Ja, ist auf jeden Fall.
Vielleicht auch noch ein bisschen an die 200, aber da glaube ich noch nicht so richtig dran. Aber tendenziell sicherlich gerne die 200 auch bei der Kniebeuge. Und Bankdrücken würde ich ganz gerne ein bisschen mehr als 100 dann bewegen können.
Ja, also das ist auf jeden Fall auch mein Plan mit dir für dieses Jahr und das werden wir auch durchbekommen. Das auch schon was angesprochen ist, ist nicht immer linear, wie es läuft. Ja, also du hast teilweise wirklich solche Sprünge, wo mal der Knoten platzt und dann versteht man plötzlich, wie das Ganze zum Beispiel technisch funktioniert. Oder wenn einfach der Kopf auch ein bisschen mehr da ist. Ja, wie ist denn das für dich mental? Ja, weil ich meine, Double Bodyweight oder mehr Beugen, das war ja am Anfang doch sehr, sehr weit entfernt. Wie ist denn das mittlerweile für dich, auch vom Kopf her, dich unter solche Gewichte zu stellen?
Ja, bei der Beuge, im Moment bin ich ein bisschen über Double Bodyweight. Das ist okay. Ich nehme das Teil auf dem Rücken und ich gehe damit raus und ich sehe in dem Moment, wie fühlt sich's auf dem Rücken an. Das, was mich im Moment die meiste Überwindung kostet, ist das Wissen, das Ganze jetzt 5, 6 Mal bewegen zu sollen. Ansonsten habe ich damit keine Probleme. Und das, was mir hilft, ist, ich sag mir, soll jetzt nicht herablassend klingen, die kleinen Mädchen heben mehr, beugen mehr. Also soll, hab dich nicht so, das kriegst du bestimmt auch hin.
Ja. Ja, das ist immer, wenn man höhere Wiederholungen beugt. Ich glaube, das kennt auch jeder von euch, der das schon mal gemacht hat. Ich habe im letzten Block Achter gebeugt, teilweise, das ist mehr oder weniger spaßig. Aber es ist halt alles Teil vom Game. Ja.
Ja.
Und freust du dich auf die niedrigeren Wiederholungen, die bald anstehen?
Vermutlich, also ich habe ja noch nicht, es ist ja immer wieder neu. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass die Überwindung nicht ganz so groß sein wird, ein paar Kilogramm mehr auf der Schulter zu haben und diese eben nur, sagen wir mal, 3, 4 Mal zu bewegen. Das wird schon ein gigantischer Schritt sein. Wie es dann mit einmal, zweimal, also Gewichten, die es rechtfertigen, dass man sie nur 1 bis 2 Mal bewegt, habe ich überhaupt keine Vorstellung.
Ja, also es wird eine Umstellung werden, hundertprozentig. Darum werden wir da auch relativ bald damit anfangen, dass sich das zeitlich problemlos ausgeht. Ja? Du hast gemeint, du wärst ein Spätzünder im Kraftsport. Ja, also hast vor 4 oder 5 Jahren angefangen. Wie siehst denn du die ganze Sache mit Kraftsport im Alter? Oder wie hat sich deine Perspektive da verändert in den letzten Jahren?
Ich würde mal sagen, ich sehe mich nicht als alt an.
Ja, also das
Ja.
wollte ich damit auch überhaupt nicht sagen.
Nee, nein. Ja, oder wenn ich anders ranschaue, ich schaue im Kollegenkreis, als ich, na, sagen wir mal, so junger, aufstrebender Ingenieur geht in eine Firma und sieht ältere Kollegen und die sind halt 50 und die sind unheimlich alt und behäbig und dann stöhnen und wie auch immer. Und irgendwann denkst du dir, wirst jetzt auch älter, bist schon länger im Kollektiv. Und nee, das will ich nicht. Und dann schaue ich nach rechts und links und sehe eben auch andere Menschen, die nicht mehr ganz so jung sind und die sind aktiv. Und irgendwann stelle ich fest, das kannst du genauso. Und irgendwann stelle ich fest, So schwierig ist das nicht und es hängt eigentlich nicht am Alter. Wenn ich jetzt schaue, die in der, wie gesagt, auch in der Instagram-Blase, ich orientiere mich auch schon mal nach den Altersangaben, die die Sportler dort mit hinbringen. Und das motiviert mich auch, wenn ich ein paar gesetztere Herrschaften sehe, die halt mal eben auch noch mit 60, 70 diese unglaublichen Lasten bewegen, denke ich, ach, da ist noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben und noch sehr,
Ja.
sehr viel Zeit für dich.
Ja, also das ist also prägender Moment für mich. Damals war 2018 beim Seminar von Reactive Training Systems hier in Wien. Da hat Mark Robb, ich glaube, der ist 60, ich weiß es jetzt nicht genau. Und er hat, ich glaube, es waren 240 auf 5er gebeugt damals. Und das war für mich so ein Moment, wo ich mal gedacht habe, okay, ist halt eine komplett andere Perspektive, ja. Und anders gibt es auch das Gegenteil. Ich sehe und kenne genug Leute, die sind in meinem Alter, die sind 25 oder in der Gegend halt, und die haben eine körperliche Fitness, da stellst du die Haare auf, ja. Es ist halt alles eine Entscheidung, wie man das halt auch machen will. Ja, ich sage jetzt nicht, dass jeder unbedingt auf einen Wettkampf hinarbeiten muss oder sollte, weil da halt schon mehr auch dazugehört, als ab und zu ein bisschen Sport zu treiben. Das auf jeden Fall. Ja. Aber es ist ein wesentliches Thema und das hat man, ich glaube, die letzten Monate mehr denn je gemerkt, wie wertvoll das Ganze auch ist. Ja, dass man da auch wirklich, also es ist mir auch ein Anliegen, dass sich da die öffentliche Meinung auch ändert, was das Ganze angeht, weil ich sehe das immer noch, dass der Stellenwert gesellschaftlich gesehen einfach extrem gering ist, was Sport im Allgemeinen betrifft und vor allem auch vom Kraftsport. Ja, also das wird aus meiner Sicht auf jeden Fall viel zu gering eingeschätzt. Ja, dann sind wir eigentlich mehr oder weniger fertig für heute. Was würdest du sagen? Wer sollte aus deiner Sicht Wettkämpfe machen? Ist es das Ganze wert von der Vorbereitung? Und was solltest du wissen, beziehungsweise worauf lässt du nicht ein?
Ja, das ist ja nochmal eine sehr komplexe Frage. Wenn ich jetzt überlege, kann nur von mir ausgehen. Und ich habe durch das Krafttraining die Freude daran gefunden und der kompetitive Charakter oder die kompetitive Herangehensweise schon beim Kettlebell-Training hat mich so ein bisschen angefixt. Also hast du mal geguckt, rechts und links. Die sind vielleicht ein bisschen größer gebaut, aber du nimmst halt dann auch so eine Kugel, was die haben, oder nimmst eine etwas größere Kugel. Und wenn man eben vom Grundsätzlichen schon ein bisschen so gestrickt ist, dass man gerne auch diesen Wettstreit machen möchte, dann ist eigentlich der Wettkampf nur ein konsequenter Weg, das auch mal richtig auszuleben. Bedeutet aber auch, dass man seine Freizeit entsprechend auch kontrollieren können muss und auch seine Prioritäten entsprechend setzen sollte. Und man muss das auch können. Also nicht jeder wird die Möglichkeit haben, im eigenen Home Gym viermal, fünfmal in der Woche trainieren zu können. Und deswegen mein Gedanke ist dazu, probieren, ob man Spaß daran hat. Und dann, wenn der Gedanke mit dem Wettkampf tatsächlich existiert, dann eben ins kalte Wasser springen und sich vielleicht auch mit Sicherheit Hilfe nehmen oder jemanden da haben, der auch guckt, dass man sich selber nicht die Gesundheit ruiniert. Und dann machen, einfach machen, ohne sich wirklich dann Sorgen zu machen, dass man sich am Ende dann irgendwie, ja, blamiert. Ich gehe mal davon aus, dass dort, wo ich dann mal starten werde, Leute sind, die wesentlich mehr Erfahrung haben. Also ich habe ja keine Erfahrung, deswegen werden alle mehr Erfahrung haben und es werden andere dabei sein, die komplette Neueinsteiger sind und man wird sich verstehen. Ich stelle mir das wie eine kleine Party vor und da möchte ich eigentlich mitmachen.
Ja, sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Sehe ich zu 100% genauso. Das Ding ist, jeder fängt mal irgendwo an. Ja, und auch wenn das jetzt, wenn du dieses Ziel hast und das Bock drauf, dann würde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass die ganzen Dinge, um die du, von denen du dich vielleicht auch anschaust, ja, das ist zu 99% alles nur eine Illusion. Weil ich habe mir damals gedacht, okay, du brauchst zumindest ein 500er Total, weil sonst wirst du da nicht ernst genommen und sonst lachen dich die Leute aus und die denken, du bist schwach und so. Das ist kompletter Schwachsinn. Ja? Auch hier, wenn du im Gym trainierst, auch du kannst eine 50 Kilo Kniebeuge haben. Es ist komplett egal. Es wird keiner von den Leuten, die da 300 plus beugen, es wird keiner zu dir hergehen und sagen, ja, was bist du für einen Lappen oder sowas? Ja, es passiert einfach nicht, sondern jeder, der schon eine längere Zeit trainiert, der weiß auch, wie es ist, ein Anfänger zu sein. Ja, das weiß ich genauso gut. Also ich gehe auch nicht zu Leuten hin und sage, was ist mit dir verkehrt? Du beugst nur 60 Kilo. Ja, vor allem, wenn die eh schon dabei sind, mir auf drauf zu packen. Und das ist auch richtig, das ist auch sehr, sehr gut gesagt. Es ist halt einfach eine Party auch und jeder hat seinen Spaß und es ist eine sehr, sehr geile Community. Und dieser kompetitive Charakter, ja, aber es ist eine gesunde Form von kompetitiver Charakter. Also ich kenne das früher vom Fußballspielen. Da war teilweise in der Mannschaft schon so eine Stimmung, was nicht wirklich gut war, ja, wo man sich dann auch gegenseitig vielleicht mal ein bisschen abgefuckt hat und sowas hast du hier halt null. Ja? Es ist jeder auf sich selber gestellt und es ist auch eine sehr, sehr zugängliche Sportart, weil wenn du trainierst, du kannst hingehen. Also du musst ja nicht, du musst beugen, heben und drücken können, ja? Aber es ist jetzt nicht so, dass du ja eine komplett neue Sache lernen musst, wenn du regelmäßig trainierst. Gut, ja, hast du noch abschließend etwas zu sagen?
Ja, ich hätte eigentlich zu sagen, ich freue mich auf den Wettkampf und ich bin jetzt erstmal gespannt, immer wieder, wie die nächsten Wochen laufen und eigentlich bin ich neugierig, was passiert, was ich mal noch heben können werde. Und diese Neugier treibt mich eigentlich ein bisschen an.
Sehr
Also
gut.
du bist wie, da Sebastian hatte das, glaube ich, mal erzählt, du bist in den Kaninchenbau gefallen. Du fällst in den Kaninchenbau und guckst halt in einer ganz anderen Welt plötzlich, was alles passiert. Und ich bin immer noch am Suchen und Gucken und Staunen.
Ja, sehr, sehr cool. Gut, Jörg, vielen Dank, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast. Wenn dich jemand kontaktieren möchte, wo kann er dich am besten erreichen?
Ja, Instagram ist der Weg. Jörg H. Lifts ist derzeit der Name. Dort seht ihr alles, was ich Tolles hebe und alles, was ich nicht hebe. Und dort findet ihr mich.
Perfekt. Mich erreicht ihr wie immer auch am besten unter Instagram unter manuel-kiselak. Wenn auch du Bock hast, das Training auf die nächste Ebene zu bringen, wenn du Ambitionen hast, auch mal einen Wettkampf zu machen, wenn du ein Powerlifting starten möchtest, dann melde dich am besten bei mir und wir besprechen dann alles weiter. Gut, Jörg, nochmal vielen Dank für deine Zeit und ja, ich habe Bock auf einen Wettkampf, du hast Bock auf einen Wettkampf und das wird eine sehr, sehr spannende Erfahrung auch. Gut, damit verabschiede ich mich für heute. Oder wir verabschieden uns für heute und ja, ciao und bis zur nächsten Folge.
Tschö.